Okay, 1. Timotheus 6. Und wir haben aufgehört bei Vers 2. Okay, so die letzten Tipps für Timotheus, praktische Anwendungen, um ihm zu helfen, irgendwie Gemeinde sauber zu halten, in Gottes Willen, dass der gute Frucht ist und der Geist wirken kann, ohne eingeschränkt zu sein. Ne? Das wollen wir alle, von daher lasst uns auch als Ermahnung nehmen für uns persönlich, auch in unserem Verständnis, was Gemeinschaft bedeutet. Hm. Ich habe verschiedene Gemeinschaften kennengelernt, aber habe gemerkt, dass das im Endeffekt. Ach, ist egal jetzt. Komm, lass uns einfach. Vers 3. Es geht um Irrlehrer. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Ja. Mit falschen Lehrern oder, also falsche Lehre oder Irrlehren, ja, ist ein Unterschied. Falsche Lehren ist einfach eine falsche Theologie, führen aber nicht unweigerlich gleich zur Nicht-Errettung oder zum Verlust der Errettung, ja, wenn man dem nachfolgt. So ein Und da gibt es Irrlehren und die, das ist ein anderes Evangelium. Mit einer Irrlehre findet man den Weg nie zu Jesus. Ja. So muss man unterscheiden. Es gibt fremde Lehren, die, oder falsche Lehren, wird es auch genannt, so die jetzt nicht unweigerlich so extrem schlimm sind, aber trotzdem auch fremde Lehren und eine fremde Lehre ist oder eine falsche Lehre, wenn sie dem Wort Gottes widerspricht. Ja. Wenn es nicht harmoniert mit dem Wort. Und wenn das nur eine kleine Sache ist, und da gibt es viele, ne, deswegen gibt es auch so viele Streitereien unter Christen, dann ist es vielleicht nicht zum Tode, wenn man einer fremden Lehre nachgeht oder glaubt, aber ist nicht gesund, es macht krank. So im Glauben. Weil das Problem ist, du veränderst eine Sache in Gottes Ansicht, wie er es sagt, ne, und sagst, ja, das ist ja nicht so schlimm und das macht mehr Sinn in der heutigen Zeit und klar, aber wir kennen uns Menschen, dabei bleibt es halt nicht. Ne? So machst du einen Kompromiss mit dem Wort Gottes, mit dem, wie er die Welt und die Menschen und den Sinn sieht, so dann machst du mehrere. Weil dich hält ja nichts mehr auf. Das Schlimme daran ist halt, dass du dich höher setzt als Gott und sagst, ich bin weise und habe mehr Erkenntnis als du. Weil ich verstehe das. Ne? So viel besser. So, das ist veraltet, so das macht keinen Sinn. Ne? Aber doch hat Jesus gesagt, so, das Wort bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Ne? Unveränderlich. Und wenn nur einer einen Punkt wegnimmt oder nur ein Komma hinzufügt, so ein, dem wird es echt schlechter gehen. Ne? Das sind. Deswegen, ich habe ziemlich viel Ehrfurcht vor Gottes Wort und ich bin da dankbar, weil ich zum Glauben gekommen bin. Und bevor ich mich bekehrt habe, habe ich eine Bibel von jemandem bekommen. Ne? Und ich habe zwar nicht verstanden oder so, ne? aber das war der einzigste Talisman, den ich je hatte. So, ne? Als ich dann auf Reisen war, so alles aufgebrochen habe, die Bibel war mir das Kostbarste. Ich habe es zwar nicht mitgenommen, weil war mir zu schwer für meinen Rucksack. Ne? So, ich hatte lieber psychoaktive Bücher mit dabei, um mich zu berauschen unterwegs im Wald. So, ist egal. So, aber die Bibel lag auf meinem Kopfkissen. Und ich wollte, dass die auf jeden Fall, wenn jemand mein Zimmer räumt, aufhebt, meine Ma oder so, ne? Das weiß ich. Ich wusste nicht, ob ich zurückkomme. So, und so ist es geblieben. Irgendwie, weiß auch nicht, ich hatte ein Mormonenbuch, das habe ich verschenkt. So, ich hatte ein Buch über Schwarze- und Weißmagie, und das habe ich verbrannt, als ich Christ wurde. Weißt du, und so hatte ich verschiedene Bücher mit komischen Religionen oder mit komischen Ansichten, ne? Und das waren halt, keine Ahnung, interessant vielleicht oder auch eher nicht. So, aber Die waren eine Zeit lang zu schade zum Wegwerfen, aber nicht schade genug, um sie dann wegzuschmeißen, ne? Als Sinn reinkam in dem. Und aber die Bibel hat mich immer fasziniert, warum auch immer. Also jetzt weiß ich es, aber damals halt, ne? Dann bin ich zum Glauben gekommen und dann habe ich in der Bibel gelesen, gehört, was in der Bibel steht, und mich hat es umgehauen, weil genau das war das, was ich immer gesucht habe. Das hat alles Sinn gemacht, das war alles sauber und rein und gut. Da war wirklich Liebe, so also wirklich Freiheit, wirklich Tiefe, so das war eine Ansicht, die habe ich nie gehört, immer gesucht in allen Religionen, aber nur bei Gott, dem Schöpfer, habe ich es gefunden. So von daher, Gottes Wort war für mich immer was Gewaltiges, was Kostbares. Mein Fundament, so bevor Jesus mein Fundament wurde. So, und als ich mich bekehrt habe, war auch die Bibel, Gottes Wort, das Entscheidende, noch wichtiger als alles andere, weil ich mich in meiner Bekehrung zu Jesus gesagt habe, ich weiß nicht, ob der hier recht hat und ob du wirklich Gott bist oder was auch immer. Ich verstehe auch nichts von, du bist tot und für mich und so weiter, aber an den Gott glaube ich so. Ne? Also, und an dich glaube ich. Also zeig mir, ob das hier eine Sekte ist und dann gehe ich. Aber die Bibel ist eine Sicherheit und wir haben keine andere Sicherheit. Selbst der Heilige Geist ist keine Sicherheit für uns. Und das muss uns klar sein, weil ich auch schnell mir was einreden kann. Dabei war es nur eine Blähung und ich dachte, der Geist hat geredet. Ne? So ein, weißt du, oder irgendein Gefühl. Ich kann mich nicht auf meine Gefühle stützen. Ja, manchmal sind sie vom Heiligen Geist bewegt, mein Herz, ne? Und ich habe das aufs Herz gelegt bekommen, weil Gott das will. Aber ich kenne so viele Momente, wo ich falsch gelegen habe, wo ich was auf dem Herzen hatte, aber das war nicht Gottes Wille, das tat mir nicht gut, ne? Ich kann mich nicht auf meinen Verstand stützen, weil in der heutigen Zeit, was ist denn richtig und was ist denn falsch? Und alles das, was noch vor 20 Jahren richtig war, ist jetzt falsch irgendwie und wird dagegen wird gekämpft und alles, was vor 20 Jahren, das ist nicht lange her, ja, so falsch war, ist jetzt richtig. Ne? So ein, weißt du, unser Verstand, das dreht sich einfach. Du hast andere Ansichten und bumm, ist es anders, komplett anders. Ne? Wen stört's? So ein, und so gehst du durch die Welt und du hast in jedem Land irgendwie andere Ansichten. Ne? Und alle sind richtig in dem Land. So ein, alle sind davon überzeugt. Also kann ich mich nicht auf meinen Verstand, nicht auf meine Gefühle stützen, ich kann mich auch nicht auf meine Kraft stützen, weil ich war immer talentiert und habe es irgendwie immer gepackt, so durchs Leben zu watscheln, aber es gab Momente, wo meine Kraft mich verlassen hat und da war Ende. Da wollte ich Schluss machen, da ging es nicht mehr. Also auch das hat eine Grenze. Und wenn alles gut läuft, kommt wieder ein Moment, wo aber da alles schief geht. Also was habe ich? Ich habe noch Menschen, auf die ich bauen könnte. Andere Christen, die Gott benutzt, um Millionen zu erreichen oder so. Ja. Die eine Gabe bekommen hat von Weisheit und der Bibellehre und sonst was für eine Tiefe. Aber selbst die fehlen. Weil wer kann Gottes Wort zu 100% richtig lernen? Niemand, außer Jesus. Wir alle fehlen. Deswegen sollen wenige Lehrer werden, weil wir werden ein echt hartes Urteil empfangen. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Mist ich schon erzählt habe. Ne? Bei manchen Sachen weiß ich es. Und so ist es eben, ich kann mich auf gar nichts stützen als Mensch. Ich kann mich auf Gott stützen, dass er mich durchträgt und so, aber ich weiß so oft, dass ich meinem Fleisch nachgebe und mein Herz verhärte, mein Gewissen mich brandmarkt und ich es verstocke, so dass ich blind durchs Leben gehe, obwohl ich noch das Gefühl habe, ich bin noch mit Gott unterwegs. Ich kann mich auch nicht darauf verlassen. Und deswegen hat uns Gott was geschenkt und das ist so kostbar und so wertvoll und so gewichtig. Das Einzigste, was wir wirklich in Händen haben, das Einzigste, wo wir wirklich, egal wie die Umstände sind oder wie die Gedanken sind, das Einzigste, was wir Menschen geschenkt bekommen haben, wo wir uns wirklich 100% jederzeit, egal wie wir uns fühlen, stützen können. Und das ist die Bibel. Kann nicht verändert werden. So ist sie. Das sind Gottes Reden und wer die Bibel so nimmt, wie sie ist, wer an seinem Wort Jesus Christus sucht, die Erlösung, so wer den Heiligen Geist als Lehrer hat und sagt, erklär mir du das, so der wird gesund, gesunde Worte zu sich nehmen und einen gesunden Glauben haben. Dazu brauchst du nicht unbedingt einen begabten Prediger oder eine tolle Gemeinde oder sonst irgendwas. Wenn du als Christ diesen Wert hier drinnen siehst, diesen Schatz und darauf deinen Tag aufbaust, so in der Kraft des Heiligen Geistes und im Glauben an Jesus Christus, so ein, Hey, du wirst gesund wachsen und Frucht bringen, Sohn, und Freude haben und Frieden. Viel besser ist es, die Tageszeitung wegzulegen, Sohn, und lieber hier drauf zu bauen, Sohn. Was sind, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt? Ne? Und das ist eben die Frage. Damals gab es das Problem schon wie heute. Es hat sich nichts geändert im Christentum und in der Welt. Vielleicht haben wir jetzt Elektrik oder moderne Geräte, aber die Menschen haben sich nicht geändert. Es geht immer noch ums Gleiche. Es hat nur eine andere Form bekommen. Ne? Und auch die Gemeinde hat sich nicht verändert. Die Menschen reagieren immer noch genauso. Ne? Es kommen immer noch so eine Spasten rein, ne? So eine verrückten Menschen, die sich selber zu Gott machen und darauf noch stolz sind und versuchen, andere mitzunehmen, ne? Auf ihrem Weg. Und das ist eben, daran erkennt man eine falsche Lehre, wenn man die Bibel liest und wenn man sich davon auskennt, wenn man, ne, dieses Schwert nimmt und übt. Um ein guter Schwertkämpfer zu sein, musst du trainieren. Ne? Und das ist unser Schwert, um zu kämpfen. So ein gegen Satans Angriffe, gegen die Lügen. Wer nicht übt, verliert, hat keine Kraft im Arm. So, kann die Technik nicht gut zu kontern. Ne? Sondern steht hilflos da, ich krieg mein Schwert nicht hoch. So, ne? Und das ist es eben, wir müssen im Wort bleiben, das ist das Einzige, was wir wirklich haben, und keine Ahnung, ich finde, die Welt ist so selbst die Christenheit ist so verrückt geworden, so rasant, so ein Durcheinander, so ein Chaos, so eine Vielfalt von falschen Lehren, man kann kaum noch durchsehen, weil alles klingt irgendwie richtig, aber es, ne? Und das ist eben das Gute, so wenn du fundiert bist in der Bibel, dann hörst du das und vielleicht verstehst du es nicht gleich, weil es dir noch an Erkenntnis oder Weisheit fehlt, aber du weißt innerlich sofort, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist die Zeit, allein in seine Kammer zu gehen, egal wo die ist, das Wort zu nehmen, da drin zu lesen, Gott zu sagen, okay, warum habe ich so ein Gefühl, was stimmt da nicht an der Lehre? Nur weil Satan kommt immer noch und wirklich auch zu dir, er kommt mit einer Halbwahrheit. So hat er es immer gemacht im Garten Eden. Und auch bei der der Versuchung Jesu in der Wüste. Er kommt mit der Wahrheit. Er kommt mit der biblischen Wahrheit zu dir. Aber mit einer Wahrheit, die im Endeffekt eine Lüge ist, weil ein Teil fehlt oder es nicht balanciert ist mit Gottes Wort und sich so widerspricht. Oder weil es einfach, er ist halt listig. Ne? Wir müssen da wirklich unterscheiden, warum. Weil es ungesund ist. Ja. Und ich muss aufpassen, wenn ich zulasse, ungesund zu leben, dann habe ich kein Problem, wenn es noch ungesünder wird. Weil es kommt ja alles Kleinigkeiten. Irgendwann siehst du aus wie ein Typ, der dann ja nur Süßes isst und Chips und bei McDonald's und sonst wo nur Cola säuft statt Wasser und, ne? So, und irgendwann sieht man die Folgen, aber das dauert halt. Ja, das geht langsam. Und deswegen sagt Paulus hier, Timotheus, mein Freund, höre gut zu und so, du hast eine Verantwortung. Und wenn da jemand kommt und da stimmt irgendwas nicht mit Gottes Wort, dann sprich das an und mach das laut, weil das ungesund ist. Im Endeffekt wird die Gemeinde krank und fett. Also, wie wir letzte Woche gesehen haben, bleib du im Wort. Kenn du dich da aus. Lehre du das Wort beständig und zwar in seiner Reinheit. Bleib beim ursprünglichen Evangelium. Auch wenn die Leute hier kommen und sagen, das ist überholt. Ne? Und ich kenne so viele Christen, die sagen, auch Christen, die also echt unterwegs sind mit dem Herrn, das ist der Wahnsinn, die charismatisch sind, ne? Und auch gegen Dämonen Ausschau halten und so weiter. Also die wirklich jetzt nicht irgendwie traditionell sind oder irgendwas anderes, ne? Die aber trotzdem ganz klar sagen, nicht jedes Wort der Bibel ist wahr. Ja. Und dann kommen sie und sagen, na dann komm, ich erkläre dir das mal, wie das wirklich gemeint ist. Und das ist schön, ich war immer ein bisschen doof. Auf eine gute Art. Ne? Und das ist nicht schlecht unbedingt, so, weil wenn ich die Bibel lese, lese ich so, wie es da steht. Du musst meistens überhaupt nichts rein interpretieren. Ne? Du musst meistens gar nicht irgendwie so ein Wege drumherum suchen, sondern du kannst die Bibel so nehmen, wie sie ist, wie es geschrieben ist. Wenn ich sage, hey, geh mal was essen, dann meine ich, geh mal was essen und nicht irgendwas anderes. Ne? Wenn ich sage, ich gehe aufs Klo, dann gehe ich aufs Klo. Wir Christen neigen oft dazu, wenn uns was nicht passt, das dann umzumodeln, so ein, dass man irgendwie noch drum herum kommt um das Eigentliche, was da steht. So ein, und im Endeffekt hat man eine ganz andere Aussage. Das ist gefährlich, so ein, weil es ist respektlos. In Timotheus geht's, im ersten Timotheus geht's hier in dem Kapitel jetzt achtmal um Gottesfurcht. Wenn man so oft das Wort Gottesfurcht, Ehrfurcht benutzt, so dann ist das also der Schwerpunkt. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Christen schon zu mir gekommen sind im Laufe meines Seins mit Jesus, die mich davon überzeugen wollten, dass es absolut too much ist, wirklich die Bibel für voll zu nehmen. Und die hatten krasse Gründe. Und ich bin dankbar, dass Gott mich da echt beschützt hat. Und das, ich glaube wirklich, das ist Gott denn. Also, ernähr dich gesund und halte unbedingt daran fest, weil das ist das Einzige, was Satan nicht verdrehen kann oder vertauschen. Gottes Worte. Außer er macht seine neuen Bibeln, dann schon. Die der Gottesfurcht entspricht, Vers 4. So ist er aufgeblasen und er versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und an Wortgefechten, woraus Neid und Zwietracht, also wenn man Streit sieht, so ein Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ja. Musst mal Bibel-TV anmachen oder sowas. So sehe ich viele, die sich durch Gottes Namen oder durch Gottes Wort halt bereichern. Ne? So, das sind die, die mit den dicken Klunkern. So, ne? So, so oft, dass man da Leute sieht, die sagen halt, gib mir dein Geld, dann gibt dir Gott noch mehr. Ne? Gib dein Geld zu uns und Gott wird es dir 100-fach geben, das hat er versprochen. Ne? So, ich habe die nicht einmal hören sagen, hey, wen hier kann ich mein Geld geben, dass Gott mir 100-fach gibt. Ne? So, ist so, aber es gibt noch eine andere Art, sich zu bereichern. Nicht nur finanziell durch den Namen Gottes, sondern auch Macht zu haben und Einfluss. Ne? Haben wir oft gesehen in der Geschichte. Und auch jetzt. So, aber es gibt noch eine andere Form, die wenden normale Christen halt eher an, die keinen Einfluss haben, sich zu bereichern. Zum Beispiel die Form, das Wort zu benutzen und dieses christliche Leben, seinen Glauben benutzen, um sich gut zu fühlen. Das sind so diese Adrenalin-Junkies, diese Menschen, die nur irgendwie das Gefühl haben, Gott ist lebendig, wenn sie es fühlen. Ne? So, und so steigen sie sich immer mehr rein, weil man wird nie satt. Ne? Und es ist auch wirklich nur Gott da gewesen im Gottesdienst, wenn man wirklich auch erhaben war vor Gottes Thron. Ne? Wenn man aber nichts fühlt, dann war es nicht der Heilige Geist da. So, ne? So, das sind die, die immer unzufrieden sind, nie zur Ruhe kommen. Immer allen neuen Lernen hinterherrennen müssen, um irgendwie auf ihren Pegel zu bleiben. Ne? Das ist so traurig. Das ist so eine Last und so viel Arbeit so ein, ne, und nimmt eigentlich das Eigentliche. Es gibt noch viele andere Arten, wie man sich bereichern kann an Gottes Wort. So ein, durch fremde Lernen, durch eine Trennung, durch sich entfernen vom Kontext. So ein, und das ist, um sich zu geißeln, um sich selbst zu erniedrigen, um sich selbst so klein zu halten, so dass man sich so groß vorkommt. Ich kenne das, falsche Demut nennt man das. Dass man sich Gesetze auferlegt so und sagt und sich so immer wieder so schlecht macht, so dass man die Gnade komplett verdrängt und mehr die Heiligkeit und das Gesetz drin ist. Aber eigentlich ist es nur Selbstliebe und Stolz, wenn man sich so selbst gefällt. Ich kenne das, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Wo ich mich so selbst kasteie, so ein um irgendwas zu fühlen gerade so, ne? Oder um zu sagen, so guck mal, wie heilig ich bin, weil ich so unheilig bin. Ne? So, man kann sich selbst befriedigen, dadurch, dass man falsche Lehren irgendwie für sich annimmt. So, aber es ist wie mit der sexuellen Befriedigung. Man ist nie satt, es befriedigt einen nicht. Ne? Es hört nicht auf. Deswegen sagt Paulus hier, Timotheus, achte darauf. Weil diese Menschen, diese Ansicht, dieses Herz mit Gott und seinem Wort und seinen Ansichten, dieses Herz bringt nur Streit und Spaltung. Und wir wissen im Kontext der Bibel, was das bewirkt. Streit und Spaltung ist zerstört. Es bringt Wut und Bitterkeit und Zorn und das ist Götzendienst. Wer einmal an Götzen dient, der macht seine Anbetung immer mehr und kompletter. Ne? Und irgendwann ist man von seinen Gefühlen so beherrscht, dass man gar nicht mehr klar sehen kann. Ne? Deswegen Achtung, Vorsicht. Vers 6. Also von solchen halte dich fern. Auch gut zu wissen. Hier geht es nicht um jemanden, der irgendwie eine falsche Theologie hat oder eine unausgewogene, ne, wo eine Seite zu stark betont ist und die andere nicht wirklich bedacht. Also es ist nicht unbedingt eine Theologie, die nicht ganz bedacht ist, nicht komplett, sondern von denen ich mich fernhalten soll. Ne? Hey, nee, das stimmt nicht, hau ab. So, ne? Sondern hier gibt es wirklich, und es steht ja am Anfang, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und seine Lehre. Ne? Also wenn wirklich jemand sein eigenes Ding baut und du die Bibel zeigst und sagst, oh, guck doch mal, was Gott sagt, hier, da hatte ich schon so viele Gespräche als Pastor, ist der Wahnsinn. Ne? Jemand, der kommt und seine Meinung so stark vertritt, das ist nur noch das Zentrum seines Glaubens oder ihres Glaubens, hat man das Gefühl. Ne? Und du sagst, aber okay, das macht ja Sinn, was du sagst und irgendwo stimmt das ja, aber guck doch mal, hier ist noch so ein Gegengewicht, so eine Balance, ne? Das sagt doch Gott auch, also muss das doch auch stimmen. Also muss man doch irgendwie gucken, was da fehlt, so damit es komplett wird. Ne? Und die sagen, ja, nee, das ist so oft erlebt. Gerade die am lautesten schreien und streiten für das Wort, für ihre Meinung, für ihren Glauben, das sind die auch am ehesten Gottes Wort ablehnen dann. Ich kann das nicht verstehen. Das sind die Menschen, die wirklich heilig sind und wirklich es ernst meinen mit Gott. So, wo man wirklich sagt, so wow, also du meinst echt ernst. Ne? Die wirklich eintreten, laut und klar, egal wem, und sich nicht scheuen, von ihrer Meinung kundzutun. Ne? Aber wie kann das denn sein, dass jemand sagt, oh, hier in Gottes Wort steht das so und so ist es gemeint so. Und dann kommst du mit Gottes Wort, weißt du, so wichtig ist der Person, und die lehnst dann total ab, weil es widerspricht. Ne, da sieht man schon, es macht ungesund, es macht blind und es macht krank. Und bei solchen Leuten ist es manchmal besser, wenn man sagt, okay, pass auf, das sehe ich nicht so, weil guck hier, ich habe es dir gezeigt. Und so, wie du dein Glauben da gerade lebst, schadet es wirklich. Und es bringt nur Streit und Zorn und ich habe keinen Bock darauf zu streiten. Also lass mal das jetzt erstmal das Thema. Das ist gut und wichtig und gesund für denjenigen, weil manche steigern sich so rein, ne? Ich habe so viel kennengelernt, die können gar nicht dafür, sondern das war die Gemeinde, die sie so krank gemacht hat. Und das Schlimme ist, die Verse werden ja predigt immer und immer und immer wieder, aber nicht der Kontext von dem Vers oder nicht die Gegenverse. Ne? Also kommen viele und wissen es einfach nicht besser. Und in dem Moment ist für viele das erste Mal, das zu hören, oh, okay, also der denkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das ist ein guter Punkt, dass Gott da wieder wirken kann. Ne? Wir müssen zum Wort stehen, nicht nur um die Wahrheit zu verbreiten und nicht nur um selber für die Wahrheit einzustehen, sondern um andere zu retten auch oder gerade zu machen. Müssen wir mutig sein einfach. So im Endeffekt hassen sie ja nicht unsere Meinung, sondern die von Gott. Aber wir haben, hat gesagt, das Wort zuerst eine Verantwortung unseren Brüdern und Schwestern gegenüber, den Hausgenossen und dann erst den Gottlosen. Also muss es doch unser Anliegen sein, egal welche Gemeinde oder Konstellation von Christen oder sonst was, muss auch unser Herz sein, auch da Ordnung zu bringen, sie zu lieben. Ja, das Böse zu hassen oder das Gute zu lieben. Und sich selbst dabei manchmal zu outen. Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Ja. Und ich möchte mal diese Gottesfurcht, Paulus hatte hier eine Definition in 1. Timotheus, die steht in 3, Vers 16. Ich will es nur noch mal lesen, weil Gottesfurcht halt so oft vorkommt, was für ihn Gottesfurcht ist. Ne? Weil es ist ja auch nur eine Worthülse und viele Christen füllen sie halt mit anderen Dingen. Ne? Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und was ist die Gottesfurcht dann? Gott, Jesus. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also was Paulus hier Timotheus sagt, ist schlichtweg einfach nur das simple Evangelium. Timotheus, wenn du auf Jesus guckst und wenn du ihm nachfolgst, dann hast du Ehrfurcht vor Gott. Das ist Gottesfurcht. Jesus ist unsere Gottesfurcht. Weil in Jesus und durch Jesus geben wir den Schöpfer die Ehre, den Preis und das Lob und den Dank. In ihm empfangen wir die Kraft und in ihm sind wir die Werkzeuge in seiner Hand. In ihm bauen wir an seinem Willen und in seinem Namen. Also fixier dich nur auf Jesus. Lass Jesus Christus deine Gottesfurcht sein. Fürchte ihn, Sohn. Und wenn ich ihn fürchte, dann lese ich, was er gelehrt hat. Und das ist für mich die Ansicht Gottes. Und alles, was dagegen spricht, Sohn, ist für mich nicht die Wahrheit und nicht von Gott. Bleib in Jesus, sagt er eigentlich hier nur. Sohn. Die Gottesfurcht. Wo waren wir? Bin weggerutscht hier. Wo steht das mit Genügsamkeit? Ja, es stimmt. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Halte dich gering. Mach dich nicht zu groß. Die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht zu sein, in Jesus zu sein, ist für dich ist eine Bereicherung. Da ist wirklich der Schatz und das Gewicht. Da ist wirklich die Erfüllung. Halte dich an die Worte Jesu, Sohn, und du wirst Weisheit und Wahrheit sagen. Du wirst gut geleitet werden. Ich weiß jetzt nicht, mir fällt der Vers nur spontan gerade ein. Steht sogar hier im 2. Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heilige Schrift kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Zur Errettung durch den Glauben an Christus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Timotheus, bleib im Wort. Und du wirst alles haben, um anzukommen und viele gesund zu machen. So. Jesus hat gesagt, ich bin das Wort. Ich finde es heutzutage echt schwer, Genügsamkeit zu haben, gerade als Deutscher. Weißt du, Genügsamkeit bedeutet, dass du zufrieden bist, wenn du nur ein Talent kriegst. Genügsamkeit bedeutet, dass du zufrieden bist mit dem, was Gott aus dir macht, was Gott dir gerade gibt, was Gott dir für Aufgaben anvertraut, wo Gott dich reingestellt hat, wie viel du besitzt. Genügsamkeit bedeutet, dass man einfach zufrieden ist und dankbar mit dem, was man gerade hat und ist. So, das ist ein genügsames Herz, ein dankbares Herz. Das ist ein Herz, das wirklich zufrieden sein kann und froh und fröhlich. Egal, ob man was verliert oder was gewinnt. Wer nicht im Kleinen zufrieden ist mit Jesus, der wird es auch nicht im Großen sein. Wenn ich unzufrieden bin mit dem bisschen, was ich von Jesus kriege, was er meint, dass ich brauche am Tag, mir reicht es nicht, ne? Weil ich auf große Wunder warte oder auf tausende Menschen, die sich bekehren oder auf sonst irgendwas. Eine Rieseneingebung von Gott oder eine Riesenerkenntnis von Gottes Wort. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem bisschen, was er mir gibt, und das wird genug sein und mehr als das, So, dann werde ich auch nicht zufrieden sein, wenn er mir Großes gibt, weil dann tue ich vielleicht ein Wunder, aber dann will ich mehr Wunder tun. Ne? Und mehr und größer. Paulus sagt dir, hey, genüg dich mit Jesus und der Rest wird kommen. Versuch zufrieden zu werden mit dem Platz, in dem Gott dich stellt. So. Denn Vers 7, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das geht doch gar nicht, oder, als Deutscher? So. Und für mich ist das nur eine Mahnung und wirklich ein Spiegel, wo ich reingucken muss als Mensch. So ein, das ist eine ganz andere Zeit, hä? Nee, ist es nicht. So, weil weltweit heute genau das ist. Da sind Menschen, die sind froh, wenn sie Nahrung haben und Kleidung. Wir sind Deutsche, wir sind die Reichsten in der Welt. Bei uns ist der Ärmste reicher als die Reichsten in manchen Ländern. So ein, hey, wir sind wohlhabend, wir sind im Luxus und wir schwimmen da drin. Mensch, ich habe sogar ein Auto. Weißt du, früher, noch gar nicht so lange her, da konnten sich nur die Vornehmen, die Reichen, die Könige oder die königlichen Familien oder später dann die obere Schicht, die reichen Leute in der Welt so leisten, nicht hungrig zu sein, immer angezogen zu sein, immer ein Dach über dem Kopf, so Grundsicherheit. Das konnten sich nur Reiche leisten, das hatten Arme nicht. Ein Gefährt zu haben, das einen transportiert, damit man nicht selber laufen muss. Früher waren es Kutschen, gut, heute sind es Autos so ein, oder ein Fahrrad, ist ja egal, aber ne, ich meine, und für uns ist das selbstverständlich, so ein alltäglich. Wir können jederzeit zu jemandem gehen, wenn wir selber kein Auto haben und sagen, hey, kannst du mir mal ein Auto geben? Kein Ding. Oder wir bezahlen 17 Euro und mieten uns eins. Auch kein Problem. Weißt du, wir entscheiden, was wir essen, wann wir essen, wie wir essen, wie viel wir essen, wo wir essen. So ein oder trinken. Ne? Viele sind glücklich, wenn sie Wasser haben. Und wir überlegen, ja, mit Kohlensäure oder ohne, mit Geschmack oder ohne, viel Zucker, wenig Zucker oder nur eine Saftschorle. Ein Kaffee oder ein Tee, heute Grüntee, Schwarztee, Brauntee. Ich meine, Brauntee gibt es nicht, auch weißen Tee. So ein, oder einfach nur ein Kräuter. So ein, Mann, wir sind so reich. So, wer von euch hat eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf? So ein, wer von euch hat heute Morgen Sachen gefunden? Mann, ich habe so viele Sachen, mein Schrank, der platzt. Ne? Die Frau von meinem Pastor hat einen begehbaren Kleiderschrank bekommen, weil sie so viele Sachen hat. Ne? So ein, ich weiß gar nicht, wie viele Schuhe Frauen haben. Ne? So ein, im Durchschnitt. Ich will es sogar nicht wissen. Aber mehr als Männer wahrscheinlich. Mehr als zwei, oder? So ein, ne? Und, oder wie viele Taschen? So ein, weißt du, wir sind einfach so verwöhnt. Weißt du, wir sind Prinzessinnen und Prinzessinnen, auch ohne Gott. So ein, wir müssen uns echt um nichts sorgen. Höchstens darum, wo werde ich einen Job finden, wo ich noch mehr verdiene? Oder was kaufe ich mir als nächstes? Oder wie lange muss ich sparen, um mir mein nächstes Vergnügen da zu holen? Oder wo fahre ich hin im Urlaub dieses Jahr? So ein, weißt du, wir, das ist schwer, sich hier zu begnügen. Auch Paulus gibt hier Timotheus einen Rat und sagt, hey, dreh mal. Und damals in Ephesus war die reichste Stadt weltweit, wo Timotheus gearbeitet hat. Da waren reiche Leute. Da war genauso wie hier Vergnügen und so, das ist wie hier. So ein, ne? Die waren sehr, denen ging es gut dort. So ein, auch die Unteren, die Armen, hatten Chancen, gut zu leben, weil viele Reiche da waren, die dann gespendet haben, ne? Hier, gebettelt und dann bekommen. So, die hatten einen Überfluss da. Und er sagt zu Timotheus, hey, wir, die Jünger Jesu, die, die wirklich nachfolgen und von Neuem geboren sind, die nicht mehr zu dieser Welt gehören, wir, die wir in Zelten leben, geistlich, und auf einer Reise sind zu unserem wahren Nachhause, wir, die eine ganz andere Perspektive haben, eine ewige. Wir, die außerhalb der Zeit und der physischen Begrenztheit existieren. Wir, die wir jetzt geistliche Wesen sind, getragen durch unsere alten physischen Leib, die aber einen neuen Körper oben kriegen. So wir lassen uns begnügen, wenn wir zu essen haben und was zum Anziehen. Da steht noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. So, warum? Weil es eigentlich nicht wichtig ist. Gott wird dafür sorgen, dass wir irgendwo ein Dach über dem Kopf kriegen, ne? Undenkbar für uns Deutsche, ist klar. Aber geh mal in andere Länder. Frau und Kind, Dach über dem Kopf. Die schlafen halt auf dem Felsen. Geht halt hier nicht, ne? Ist klar. So, weil es kalt wird in Deutschland. Ziemlich. So ein. Aber hey, lass dir begnügen an Essen, wenn du was zu essen hast und wenn du was zum Anziehen hast. Was will er damit sagen? Und ich muss darüber nachdenken und mich lässt es nicht locker, weil es ist genau das, was Gott mir seit 2 oder 3 Monaten ständig immer wieder sagt. So, ne? Wer dankbar. In der Dankbarkeit liegt, das ist ein Schlüssel, das ist, die Dankbarkeit ist fähig, alles zu verändern, ein ganzes Leben. Werd dankbar. So, das Wort war immer nicht so wichtig für mich, seit ich mit Jesus gehe. Ne? Nicht so gewichtig, aber Gott macht es jetzt so gewichtig und ich erkenne immer mehr, dass das Gottesfurcht ist, dass das wirklich zeigt, wie mein Herz aussieht, wo mein Schatz liegt. Die Dankbarkeit, wie dankbar bin ich? Ne? Und ich merke, ich bin nicht sehr dankbar, weil ich unzufrieden bin in vielen Bereichen und nicht Genüge habe. So, weißt du, und das ist das Problem. Aber die Dankbarkeit, diese Genüge haben einfach zu existieren. Weil mehr ist es nicht. Wenn dir das reicht, dass du Essen hast und du nicht nackig entblößt durch die Stadt laufen musst, ne, so, dann bedeutet das im Endeffekt, du bist damit zufrieden, dass du da bist. Und ob du jetzt mehr hast oder noch weniger, ist dann egal. So, du bist einfach dankbar, einfach zufrieden und gibst Gott die Ehre. Da stört dich auch nichts mehr. Wenn du wirklich schaffst, zufrieden zu sein, einfach zu leben, so auf dem Weg Jesu, dann ist es egal, ob da Probleme kommen oder Sorgen. Dann ist es egal, ob du den Job kriegst oder einen anderen, der nicht so viel verspricht. Dann ist es egal, ob du hast dann auch kein Interesse irgendwie an diesen ganzen Spielzeugen, die man meint haben zu müssen. So, du bist einfach zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Und wenn er dir nicht mehr gibt, du bist zufrieden. Und wenn er dir mehr gibt, bist du zufrieden. Auch wenn ich es nicht schaffe, als Mensch zufrieden zu sein, einfach nur da zu sein und zu leben, dann werde ich auch nicht zufrieden sein, wenn ich mehr habe. Das ist unmöglich. Wenn ich es jetzt noch nicht mal schaffe, mit nichts zufrieden zu sein, werde ich es erst recht nicht schaffen, wenn ich mehr bekomme. Das ist irgendwie verdreht, aber es ist so. Und ich merke es ja, dass es so ist. Die Welt funktioniert so. Die Philosophie hier in Deutschland ist und in vielen Teilen der Welt ist die Philosophie der Werbung. Du bist unglücklich, Mensch. Und du bist unzufrieden, weil du hast nicht genug, du brauchst mehr. Wenn du das hast, dann fühlst du dich gut. Wenn du das hast, dann hast du Freude und Spaß. Das ist Werbung, so läuft's. Ne? Und Paulus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt, den ganzen Mist brauchst du gar nicht. Du bist schon da, du bist errettet, du bist erlöst, du bist nie allein gelassen. Gott hört dich, Gott führt dich, Gott hat einen Plan. Du hast eine Aufgabe. Lauf und freu dich. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott will dich glückselig sehen. Also leb glückselig mit Jesus. Aber ich schaffe das nicht, wenn ich nicht lerne, zufrieden zu sein. Unmöglich. Da fängt alles an irgendwie. Es ist sehr wichtig, das Thema. Und ich fühle mich überführt und merke schon, ich bin begeistert. Weil ich merke, es ist eine wichtige Sache, die mein Leben verändert. Mit Jesus. Mit meinen Mitmenschen. Mit meiner Familie. In der Ehe. Warum ist es so schwer? Die Probleme kommen und so viele Scheidungen sind da, weil die Ehepartner nicht zufrieden sind. Nicht Genüge haben, dass wir verheiratet sind und nicht mehr allein. Ne? Warum? Weil der andere den anderen verändern will und mehr erwartet, als er geben kann. Weil der Ehepartner von seinem anderen Partner erwartet, dass er ihn glücklich oder sie ihn glücklich machen muss. Mein Ehepartner wird mich nie glücklich machen. Es gibt Momente, wo Dorit mich glücklich macht. Aber das sind Momente und die sind schön und die sollte man genießen, aber im Allgemeinen schafft es meine Frau mich nicht, mich glücklich zu machen. Wie könnte sie auch? Ich bin ja noch nicht mal glücklich mit mir. Ne? Daran zu brechen so viele Ehen. Das ist so schade. Das Einzige, worauf wir wirklich bauen können, ist Jesus. Wir können erwarten und wir müssen erwarten, dass Jesus uns glücklich macht. Ne? Würden die Ehepartner das irgendwie kapieren, die Probleme haben in der Ehe, so sich zu akzeptieren und da einfach zusammen durchzugehen, so ihr Glück zu suchen in Jesus Christus, der einen dann zusammenbindet zu einem Leib und glücklich macht. Ne? Weil man sich liebt und akzeptiert so und mit den Unterschieden klarkommt, so die er trägt, so dann würden viele Ehen heute nicht zerbrechen. So. Ne? Diese Unzufriedenheit ist in uns Menschen schon immer gewesen. So ein, vielleicht im Verborgenen, ne? Aber spätestens bei der Schlange im Eden kam es raus. Nicht Satan hat uns das eingepflanzt, so, dass wir unzufrieden sind und wie Gott sein wollen und nicht genug haben. Sondern er hat was angesprochen, was schon in uns war. Ne? Das ist auch in den Engeln. Sonst hätte sich nie ein Drittel aller Engel gegen Gott gewandt. Weil Satan kommt und sagt, hey, ich bin auch groß, guck mal, vielleicht größer. So. Weißt du, Gott macht uns, hat uns zu Wesen gemacht, die frei sind. Das ist ein Geschenk, das er nicht vielen Geschöpfen gegeben hat, aber uns schon, uns und den Engeln. So. Wir sind frei in der Entscheidung. So. Und ich bin so froh, weil deswegen dieses ganze Machtwerk, so. Und wenn Jesus kommt und alles neu macht, so. Und das Alte verbrannt ist, wir werden zufrieden sein. Einfach nur da zu sein. So wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, so Herr, was betrübt mich denn eigentlich so? So, warum bin ich so betrübt? So, warum bin ich so unzufrieden? Solange ich nicht Gott da reinsprechen lasse und Abstand nehme, werde ich nicht zufrieden sein. Guck dir die Reichsten der Reichen an. Die haben nicht genug. So. Guck dir die Armen an. Die haben nicht genug. Weil die Armen träumen davon, reich zu werden und die Reichen träumen davon, reicher zu werden. So. Weißt du, da ist aber Jesus, der es möglich machen kann, dass wir lernen, wirklich zufrieden zu sein. Und dann sind wir wirklich frei. Frei von dieser alten Last. So. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und fallen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Hier geht es nicht um die Reichen, sondern hier geht es um die, die reich werden wollen. Das können Reiche sein, die noch reicher werden wollen, aber es können auch Arme sein, die reich werden wollen. Das kann auch ich sein. Und Reichtum ist nicht gleichzusetzen mit Geld. Sondern mit irgendwelchen Dingen, wo ich mir vorstelle, wenn ich das habe oder dort bin oder das tue, dann bin ich reicher. Für manche ist es Macht, klar. Einfluss, Karriere, so einen Namen anzugeben und zu sagen, guck mal, wer ich bin. Ich bin Karl der Große. Hab so und so viele Leute drunter, muss man Zahntechnik gehen. So, das ist der Wahnsinn. So, mein letztes Klassentreffen dort. Jeder hat gebrüstet mit dem, was er hat. Ne? Und da ist eben wieder das, wo Jesus gesagt hat, so, hey, wo ist dein Schatz? Was ist dein Schatz? Guck mal in dein Herz, das ist dein Schatz. Und wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe in Jesus, wer ich bin, dann ist das mein Schatz. Wenn ich in Jesus empfunden bin und bin damit vollkommen klar, dann ist er kostbar für mich. Dann investiere ich alles, was ich habe, in das Richtige, in sein Reich. So, weil für mich er gesorgt ist. Dann mache ich mir keine Sorgen. Ne? So ist es in der Gemeinde. Wenn Jesus unser Schatz ist und wir sind zufrieden einfach, dann suchen wir nicht mehr das Unsere hier. Hauptsache ich hatte einen guten Gottesdienst. Hauptsache ich habe Gott gehört. Hauptsache ich wurde satt so, und gehört und gesehen und wurde getröstet. Sondern wenn wir mit uns im Klaren sind und zufrieden sind, weil wir wissen, Gott sorgt, dann suchen wir das Nächste und dann sucht der Nächste aber auch das Nächste, das Gute für uns. So, ne? Also für alles gesorgt. Und so ist es auch mit den physischen Dingen, dem Alltag und so. Wenn ich zufrieden bin an dem Ort, wo ich bin, letzte Woche haben wir gesehen, selbst bei einem schlechten Chef, dann diene ich halt nicht ihm, weil da würde ich nur sauer werden und streiken, sondern dann diene ich Jesus halt in diesem schlechten Job mit dieser Unterbezahlung unter diesem Tyrannen. Ne? Und bin trotzdem froh und glücklich da zu sein. Ne? Es geht nicht um mich. Und das versucht Jesus seinen Jüngern immer und immer wieder zu lernen und zu sagen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch die unterschiedlichsten Menschen in der Bibel so. Ne? Aber es geht nicht um mich, weil für mich ist gesorgt. Ich kann da loslassen. Ne? Ich halte zwar fest, so, weil ich denke, ich brauche das doch so. Aber ich darf da loslassen. Das ist eine Freiheit, die Jesus mir gegeben hat mit dem neuen Leben. Ich kann loslassen. Ne? Viele wundern sich, warum ich Urlaub da überhaupt nichts von halte, von Urlaub so. Ne? Warum? Also ich habe da, wäre ich jetzt ohne Frau, ich würde nie in Urlaub gehen. Warum sollte ich? Bringt mir nichts. Warum? Ja, dann sitze ich da am Strand, schön, ich genieße das Meer, klar, aber es ist ein Problem, egal an welchem Land, an welchem schönen Ort ich auch war im Urlaub, und ich war schon an vielen Orten, auch mit dem Flieger und so. Ich habe mich immer mitgenommen. Also, ne, ich, selbst wenn ich auf eine einsame Insel gehe, sitze da trotzdem noch ich. So, also, ich bin halt nur versetzt an einem anderen Ort, aber deswegen, also keine Ahnung, ich kam noch nie von einem Urlaub zurück und habe gesagt, ich bin total verändert. Ne, vielleicht gibt es Situationen, die einen total verändern, schön, gut, so, aber nur allein ein Urlaub macht es mir nicht einfacher. Ich komme zurück, bin immer noch müde, wenn ich davor schon müde war. So, vielleicht noch müder. So, ne? Und so ist es mit allem. Du gehst shoppen und du hast eine Tüte und gut. So, dann packst du aus, ziehst die Sachen einmal an, wäschst es und dann auf einmal sieht es ganz anders aus, wenn du es einmal gewaschen hast. Aber mir geht es oft so. Vielleicht kocht auf Dorf zu heiß da oben so meine Wäsche, ich weiß es nicht. Ne? Also, ich wasche meine Sachen prinzipiell nicht, bevor ich sie getragen habe. Einfach nur, weil da sehen sie noch gut aus. So, ne? Warum auch immer. Na gut, verstehen die Frauen nicht. So. Aber dann hast du ein Lieblingsshirt und irgendwann ist es irgendwie nichts Besonderes mehr. Ne? Ich wollte immer ein iPad haben, weil dann kann ich malen und dann kann ich, egal wo ich bin, kreativ sein und Dinge tun, ne? Oder spielen. So. Und weißt du, und konnte ich mir nie leisten. Und dann hat es mir Gott geschenkt und es war so ein Schnäppchen und es war der Wahnsinn. Ne? Aber wenn du es dann hast, dann ist nichts Besonderes mehr. Jetzt möchte ich gerne das iPad Pro. So. Das kann ich mir erst recht nicht leisten. Weißt du, wir sind nie zufrieden. Es reicht nie aus. Du holst ein tolles Auto. Ne? Und du bist ganz glücklich damit, die erste Zeit so, und dann fährst du und auf einmal brauchst du mehr. Ne? Das reicht nicht mehr. So. Und nach ein paar Jahren willst du ein schnelleres Auto, ein größeres Auto oder was auch immer. So. Ist bei jedem was anderes. Ne? So. Ist aber. Das muss uns klar sein. Das ist was Ungesundes. Das macht uns, bringt uns nie zu dem Punkt, wo wir wirklich Frieden bekommen. In uns. Wenn wir ständig diesen Wert auf das, was wir nicht haben, legen. Und das ist ein großes Geheimnis, das Jesus uns offenbart hat. So, wenn du die Sprüche liest, findest du es da drin auch schon, die Weisheit. So die Erkenntnis. So ein, wenn du auf das guckst, was du nicht hast, bist du immer unzufrieden. Weil es danach, wenn du es hast, gibt es andere Sachen, die du nicht hast. Ne? Du wirst nie zur Ruhe kommen. Es ist ein ewiger Kreislauf, der nie endet. So, aber wenn du auf die Dinge guckst, die du hast, dann hast du eine Chance, zufrieden zu sein. Weil du hältst es in der Hand und du guckst nicht auf das, was du nicht mehr nicht hast. Wer schafft, glücklich zu sein mit dem, was so gerade ist, und auch wenn es eine schwere Situation ist oder sonst was, ein Wunsch oder sonst was, aber wer glücklich ist einfach mit dem, was er hat und darauf bedacht ist und guckt so, der ist zufrieden und ruhig. Und dann kommt, gibt Jesus was hinzu und man guckt aber immer noch auf das, was man hat. Und jetzt hat man noch ein bisschen mehr und ist noch zufriedener und freut sich und dankbar. Weißt du? Aber ihr kennt das doch, oder? Wenn du auf das guckst, was du dir wünschst, oder die Veränderung in deinem Leben, in dir selbst, in deiner Ehe, in deinem Beruf oder sonst wo, ne, wenn du auf das fixiert bist, was du nicht hast und was du aber gerne willst, so, dann kriegst du was von Gott dazu und du bist nicht dankbar, nicht zufrieden, weil du hast ja noch nicht alles, was du dir wünschst. So, ne? Das ist wie zu Weihnachten. Weihnachten, absolute Illusion in meinen Augen. Ne? Du freust dich auf die ganzen Geschenke, die du kriegst, als Kind, ne, und als Erwachsener auch. So, und dann kriegst du die ganzen Geschenke und du packst aus und du freust dich natürlich, weil du Geschenke kriegst. Aber dann bist du fertig mit den Geschenken und es könnte noch weitergehen, oder? Oft kriege ich Geschenke, wo ich dann denke, danke. So, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mal anfangen. Ne? Aber du bist selbst bei so einem Tag, der voll ist, wie dein Geburtstag oder so, mit Beschenkungen, mit besonderen Sachen, ne, wo du große Sachen kriegst, von allen möglichen Ecken, ne, nicht nur eine Sache am Tag, sondern gleich hunderte, ne, wenn du sehr bekannt bist, aber selbst da bist du am Abend nicht zufrieden. Du bist ein Single und du wünschst dir nur diesen Partner deines Lebens. Und du wünschst dir das und du sehnst dich danach und du hältst Ausschau und du guckst und guckst und denkst, wer könnte passen, wer könnte passen, der, nee, ne, der, so, ne. Und du denkst, wenn ich einen Partner habe, oh, alles wird sich ändern. Und habe ich schon oft gesagt, aber ist ja so, ne? Wenn du deinen Partner hast, hört das nicht auf. Weißt du, da kommt dann nicht der Punkt, wo du sagst, jetzt ist es vollbracht, eine Sorge weniger. Wir Menschen bleiben unzufrieden. Von daher, lass uns das lernen, ein dankbares Herz zu kriegen. Und zum Schluss, damit wir hier mit dem Dings zu Ende kommen. Die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke. Das ist eine Herzenseinstellung also. Wenn ich reicher werden will, an egal was, was für mich gerade wertvoll ist und kostbar, ne? Was mich in meinen Augen reicher macht. Wenn ich mein Herz darauf richte, mehr haben zu haben, selbst wenn es gute Sachen sind oder nicht unbedingt schlechte, bleibe ich in dieser Unzufriedenheit und ich tue mir selber weh. Ist mein Herz. Ich meine, es ist nicht falsch, sich Wünsche zu haben oder so, ne? Aber hier geht es halt ums Herz. Es gibt ein paar Wünsche, da würde ich mich freuen, die sind in meinem Kopf gespeichert, ne? Aber für die lebe ich nicht. Und zu denen lebe ich auch nicht hin. Sondern wenn sie kommen und Gott es mir schenkt, Halleluja, preis den Herrn. Ne? Oder wenn es zu einem Punkt kommt, wo ich genug gespart habe, um mir es zu kaufen, preis den Herrn. Super. Ne? Ist nicht falsch, Pläne zu haben oder so. Oder Visionen zu haben oder Vorstellungen, was man sein könnte, solange man halt zulässt, dass Gott reinspricht und sagt, ist nicht dran für dich. Sorry. Ne? Ich soll für ihn leben und ich soll zu ihm hin gerichtet sein. Ne? Und wenn er reinkommt und sagt, nee, das nehme ich dir oder nee, das will ich dir nicht geben, gib dir was anderes, was dir jetzt gerade nicht gefällt, sorry. Ne? Aber wenn ich zufrieden bin, dann sage ich, okay, der Herr gibt, der Herr nimmt, wie man es oft singt. Ne? Und dann ist das in Ordnung für mich, weil ich weiß, ja, dann hast du was Besseres für mich, gut. Auch wenn ich mich um mich selbst drehe und mich selbst verwirkliche, dann falle ich in Versuchung, falle ich in Fallstricke und völlig törichte und schändliche Begierden. Ich kenne das alles. Das ist für mich nichts Neues. Welche die Menschen in Untergang und ins Verderben stürzen. Guck dir die Welt an und du siehst es. Ja. Die ganze Werbung verspricht uns so viel und guck dir die Menschen an, die ist keiner glücklich. Ja. Je reicher wir werden irgendwie, desto unglücklicher und depressiver werden die Menschen hier und kranker in der Psyche. Ist komisch, oder? Versehen, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ja. Hier geht es um die Habsucht. Und die Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Und das stimmt. Die Habsucht war auch das im Garten Eden, was uns im Endeffekt zur Sünde gebracht hat. Unsere Habsucht. Weil wir mehr wollen, nicht zufrieden waren. Die Habsucht ist das, worum es eigentlich geht. Und ich glaube wirklich ganz fest, das größte Problem der Menschheit ist die Habsucht. Nicht nur, weil es hier so steht, sondern weil es so ist. Weil die Habsucht bringt den Menschen dazu, zu stehlen oder zu morden oder zu lügen. Ne? Selbst wenn es nur die Habsucht ist, ich möchte jetzt hier in der Situation gut dastehen, dann mache ich halt eine Halbwahrheit oder lüge ein bisschen. Ne? Weißt du, die Habsucht, das Ich, Paulus sagt dir, hey, stütz dich nicht darauf, stütz dich nicht auf dich, sondern wer sich auf Jesus stützt und sein Leben hier wirklich verliert, du wirst so gesegnet sein. Nicht nur innerlich, nicht nur glückselig von der Seele her geheilt, heilig, sondern auch physisch. Und da glaube ich wirklich dran, dass es einem wirklich besser geht, als man erwartet hätte, wenn man wirklich sich aufgibt und Gott einfach hingibt. Etliche sind da vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also lass uns da loslassen. Und Jesus eher anfassen. Herr, ich bitte dich, dass du uns da hilfst einfach. Und ich danke, dass du mein Herz durchspiegelst und ich sehe, wie viele Dinge mir wichtig erscheinen und wie viele Dinge mir auch wichtig sind und Dinge, wo ich einfach nicht loslassen kann. Auch du kennst mein Herz, du weißt, vieles möchte ich einfach loslassen, aber ich bin so geblendet da und blind in den Bereichen, wo ich denke, das bringt mir was, ich brauche das, es ist wichtig. Und manchmal sind es auch nur Sorgen oder Zweifel oder Ängste, denen ich mich hingebe und verliere voll meinen Kopf. Und, ja. Und du sagst, ich soll das alles einfach nur abgeben. Und ich danke, dass du nicht sagst, wir sollen all unsere Sorgen und Nöte und alles, was uns irgendwie gerade ausmacht, in unserer Meinung so vergessen und ignorieren und verdrängen, sondern du sagst, wir sollen es dir geben. Und, vor dir laut machen und dann aber auch loslassen und gucken, weil du sortierst wirklich sauber. Du gibst uns das zurück, was uns wirklich gut tut. Und ich will dein Wort nie verlassen. Bitte bewahre mich davor, dass ich nur einen Kompromiss mache. Und in den Bereichen, wo ich deine Person falsch auslege, wo ich falsche Theologie oder eine falsche Sicht habe oder eine eingeschränkte Sicht, bitte ich dich wirklich vom ganzen Herzen, dass du mir das dann zeigst und du mir ja, das Gleichgewicht gibst in deinem Wort, dass du mir da die Augen aufmachst und dass ich dich nicht falsch predige oder falsch irgendwie Zeugnis gebe von dir. Und, ja, bitte lehre du uns, ja. Und ich danke dir für dein Wort, dass ich wirklich was habe, was ich anfassen und sehen kann. Es ist egal, wie ich mich fühle oder wer auf mich eintrischt, dass ich was habe, einfach um nachzulesen, um nachzugucken, um mir sicher zu sein und auch Konter zu geben. Ja. Wenn dein Wort nicht wäre, wer hätte dann recht? Wer könnte dann ermessen, wer du wirklich bist und was du wirklich denkst? Ich danke dir dafür, Herr. Und bitte gib uns Weisheit in der Welt. Ich möchte das lernen, wirklich zufrieden zu sein. Einfach gerettet zu sein, mit dir zu sein. Und ich bin dir dankbar, dass wir hier immer zu essen haben und immer was zum Anziehen. Dass wir ein Dach im Kopf haben, dass wir fließendes Wasser haben, Strom, Wärme, wenn uns kalt ist, dass wir so viel Luxus haben, so viele Reichtümer und Güter. Ja, ich tut mir leid, dass ich da trotzdem so unzufrieden bin und das für selbstverständlich nehme, da gar nicht drüber nachdenke und das verdrängen, dass ich, selbst wenn ich arme Leute sehe, noch nicht mal daran denke, oft, wie gut es mir geht. Und ich möchte auch dankbarer sein in dem, was ich besitze. Ja, und ich danke dir, dass bin ich, ja, dass nächste Woche dann auch kommt, dass es auch Reiche gibt, die viel von dir bekommen haben. Und dass es auch gut ist in deinem Willen. Dass wir als Christen nicht auf der Straße leben müssen und Brot und ein T-Shirt haben. Dass wir diesen Luxus auch genießen dürfen und mit Freude und Dankbarkeit tolles Essen zu uns nehmen können und auch viele Spielereien und Krams, dass wir mehr als nur drei Hosen haben dürfen und kein schlechtes Gewissen haben müssen. Ja. Aber bitte lehre uns du auch demütig mit dem umzugehen, was du uns anvertraut hast und das Weise einzusetzen. Und, ja. Danke, dass es mit dir immer weitergeht. Und bitte setze Schwerpunkte in unser Leben, dass wir nicht aufhören zu brennen, sondern weiter dir nachjagen und tiefer gehen wollen mit dir. Ja, so bitte rede und hör nicht auf, in uns zu wirken. Ja. Amen.